Das Thema für die heutige Stunde lautet ja das Ziel des Heiligen Geistes oder auch den Plan Gottes auszuführen. Und bevor wir auf die einzelnen Ziele auch dann eingehen, möchten wir uns zuerst mit dem Plan Gottes für uns Menschen beschäftigen, einige Gedanken auch zusammen betrachten. Und ich möchte etwas weiter ausholen und möchte ganz am Anfang der Bibel anfangen, bei Adam und Eva. So, wir alle wissen, dass die beiden in Sünde geraten sind und somit durch den Sündenfall die Sünde ja zu allen Menschen hindurchgedrungen ist. Das heißt, zu allen Generationen, die nach ihnen gelebt haben und jetzt noch leben, so, da sind wir jetzt auch alle auch eingeschlossen. Lasst uns einige Bibelstellen betrachten und Psalm 51, Vers 7 aufschlagen. Psalm 51, Vers 7, da sagt David: Sieh, ich bin in Sünde geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Epheser 2, Vers 3. Da sagt der Apostel Paulus: Unter ihnen haben wir alle einst in unseren selbstsüchtigen Begierden gelebt und folgten unseren Trieben und unserem eigenen Willen und waren von Natur Kinder des Zorns, genau wie die anderen. Es ist kein Unterschied, was der Apostel Paulus auch sagen möchte, ob es Jude ist, ob es ein Grieche ist, ein Heide, es sind alle sozusagen davon auch betroffen. Seht, und es hat die Menschen schon vor uns so ein Verlangen gepackt, davon befreit doch zu werden. Und da möchte ich euch auch einige Schriftstellen mitgeben. Wir gehen nochmal in die Psalme rein, Psalm 19, Vers 13. Psalm 19, Vers 13. Wer kann merken, wie oft er Fehler macht? Verzeihe mir diese verborgenen Sünden, sagt hier David. Das heißt, er hat festgestellt, Sünde ist in seinem Leben, und da war so diese Bitte: Verzeihe mir diese Sünde. Wir gehen nochmal in Psalm 51 rein und lesen jetzt den vierten Vers. Das Verlangen des Davids: Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Dann noch Vers 9. Entsündige mich mit Ysop, sodass ich rein werde. Wasche mich, sodass ich schneeweiß werde. Und dann noch eine Schriftstelle aus dem Neuen Testament, Johannes 13. Vers 9. Hier ist die Begebenheit, wo Jesus die Fußwaschung auch durchführt und er fängt den Jüngern nach und nach die Füße zu waschen. Und Petrus sagt hier in dem 9. Vers: Simon Petrus sagte zu ihm: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und auch den Kopf. So, Petrus hat hier weitergesehen. Hier ging es nicht nur um das Ritual, so was die Menschen zu der damaligen Zeit hatten, dass sie dieses Reinheitsgebot hatten, ihre Füße zu waschen, sondern Petrus hat gesehen, hier geht es um mehr. Und darum so seine tiefste Bitte, nicht nur die Füße allein, sondern auch die Hände und den Kopf. Und die Frage ist, wo wir jetzt so einleitend eingehen möchten, wie kommt es eigentlich, so dass diese Sünde, sie ist präsent in dem Leben des Psalmisten gewesen, Petrus hat es gesehen und ich denke, ein jeder von uns sieht die Sünde, die ist um uns herum. Und sofern wir noch nicht Vergebung bei Jesus auch erlangt haben für die begangenen Sünden, so haben wir das auch in unserem Leben feststellen können. Da war so diese Sünde, die uns immer wiederum sozusagen angeklebt ist. Und wir fragen uns, woher kommt das Ganze? Und ich möchte nochmal an diesen einleitenden Gedanken erinnern, was ist eigentlich der Plan Gottes mit uns Menschen? Dass die Sünde nun hindurchgedrungen ist zu allen Menschen, das ist eine Tatsache. Aber wie sieht nun jetzt Gottes Plan mit uns auch aus? Und vorher möchte ich noch auf den Gedanken mit uns eingehen. Diese Sünde des ersten Ehepaares, welche Folgen hat sie hinterlassen? Ich möchte jetzt von dieser Verderbtheit sprechen, von der Sünde in dem Herzen auch des Menschen. Zum einen können wir sagen, dass die Verderbtheit, sie hat unsere Fähigkeiten verunstaltet. Fähigkeiten meine ich insofern zum Beispiel unseren Willen. Lasst uns dazu auch eine Schriftstelle aufschlagen. Es war Römer 7. Die Verse 14 bis 20. Römer 7. Von Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich bin aber fleischlich von der Sünde beherrscht. Denn was ich tue, verstehe ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Nun aber tue ich nicht mehr es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn Willen habe ich wohl, aber das Gute zu vollbringen, schaffe ich nicht. Denn das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Seht, und das ist ja, was ein jeder von uns in seinem Leben festgestellt hat. Das Wollen, es ist durchaus da. Man wird ja durch die Erziehung, wie auch immer die Eltern sagen, das eine, das andere, ermahnen ein, weisen auf das eine, auf das andere hin. Und man versucht irgendwie, vielleicht aus eigener Kraft, sich irgendwie zu bessern, das eine einzuhalten, das andere. Man muss immer wiederum feststellen, dass man trotzdem in die Sünde fällt. Und das ist genau jetzt dieser Grund, dass wir das auch richtig verstehen. Es ist diese Verderbtheit, die in unserem Herzen ist. Das heißt, wenn wir auf menschliche Art und Weise aus unserer eigenen Kraft versuchen, auch das Gute zu tun, so gelingt es uns nicht. Weil einfach diese Verderbtheit, sie hat verkehrt sozusagen auch diesen unseren Willen. Das nächste können wir sagen, zum Beispiel auch die Liebe zu den Dingen der Welt. Sie ist einfach in unserem Herzen drin, dass wir die Dinge dieser Welt, die Schöpfung, mehr lieben, zum Beispiel als den Schöpfer. Es ist einfach so in uns drin und es ist so interessant zu beobachten, dass Menschen öfters das eigentlich suchen, danach eigentlich streben, was ihnen persönlich schädlich ist. Und obwohl man es sogar auch weiß, so tut man es durchaus auch herunterspielen. Ein Gespräch mit einer Arbeitskollegin auch geführt, so, es gehört irgendwie dazu, ja, so dass man am Wochenende, ja, feiert und das und jenes, und es geht ja nicht anders, sagt sie. Es geht nicht anders, ja, da muss man auch, ne, eben was trinken, und das gehört einfach dazu. Wenn man dann auf die Folgen hinweist, so, ja, es ist einfach so. Man akzeptierte sozusagen das Schlechte im Menschen, all das, all die Folgen, die daraus auch entstehen, und sagt, ja, es ist einfach so. Und man rechtfertigt nicht nur das, sondern man verteidigt es richtig, ja? Weil das Herz sozusagen des Menschen, es ist verkehrt, es ist verderbt, und somit sucht der Mensch auch danach. Wisst ihr, die Verderbtheit, die geht sogar weiter, dass unsere natürlichen auch Eigenschaften und Begierden, die werden auch verdreht. Ich sage, ein jeder von uns hat so etwas wie den natürlichen Stolz, eine Selbstachtung, können wir auch dazu sagen. Das heißt, wenn wir heute Morgen aufgestanden sind, dann hat sich jeder gekämmt, gewaschen, irgendwie zurechtgemacht. So, es liegt eigentlich in uns Menschen, was völlig normal auch ist, so, wir wollen dem anderen gefallen. Wir wollen dem anderen irgendwie angenehm auch sein. So, jetzt kommt aber diese Verderbtheit eigentlich ins Spiel, wo Menschen sich so zurechtmachen, so, ich bin der Beste, ich bin die Beste. So, das ist diese Neigung, dieser Stolz in dem Herzen des Menschen, nicht nur dem anderen angenehm zu sein, sondern irgendwie über den anderen auch zu stehen. Und das ist dann dieser sündige Stolz, was wir sagen. Also dieser natürliche Stolz, ja, diese Selbstachtung, sie ist völlig normal. Völlig normal. Und das ist Gott gewollt. Ja? So, er hat es in unser Herz hineingelegt. Aber diese Verderbtheit durch den Sündenfall, sie verkehrt das Ganze, verdreht das Ganze, so daraus ganz andere Folgen auch entstehen. Weiter können wir sagen, der Gerechtigkeitssinn. Wenn jemand unter uns oder wenn wir etwas beobachten, lesen, dass jemand etwas Ungerechtes geschieht, so, dann regt sich etwas hier in unserem Herzen. Wir finden es einfach unfair. Das ist einfach nicht in Ordnung, ja? Und auch dieser Sinn, er ist von Gott. Das lässt uns auch einfach unterscheiden, was gut, was böse ist. Und jetzt kommt wieder die Verderbtheit in den Sinn, wo Menschen so diesen Zorn einfach haben, ja? So, dass sie sagen, das ist aber unfair, ja? Und so nach dem Motto, da kommt dann diese Wiedervergeltung oder diese Rache ins Spiel. Und wisst ihr, das Interessante ist ja, das können wir bei den ganz kleinsten Kindern beobachten. So unser zweiter Sohn, er hat so auf diesem Gebiet eine starke Ausprägung. Wenn die miteinander irgendwie spielen und aus seiner Sicht etwas ungerecht ist, ne, dann klopft er auf den Tisch und sagt, das ist unfair, sagt er. Ne? Und der sagt es richtig so, dass er wird da richtig mitgenommen. Ne? So, der sagt es nicht nur so im normalen Ton, ne, sondern der kocht richtig. Ne? Dann dauert es ein bisschen, bis er wieder halt runterkommt. So, ich meine, wenn der Zorn eines Mannes, wenn er ihn sozusagen nicht in Grenzen halten kann, Der nächste Schritt ist die Rache. Und das ist dann nicht mehr weit. Und das ist jetzt der Unterschied. Dieser Gerechtigkeitssinn, den gab Gott den Menschen, dass wir unterscheiden können. Aber dieses Verdrehte, das ist eben auch die Verderbtheit. Wir können den nächsten Punkt anführen, den natürlichen Erwerbssinn. So, wir leben hier auf dieser Erde und müssen unser täglich Brot, wie man so sagt, verdienen, unser Auskommen haben Tag für Tag. Das ist völlig normal, ja? Gott hat uns die Erde gegeben, wir sollen sie bewirtschaften, wir sollen daraus etwas machen. Gott hat uns Gaben gegeben, die wir einsetzen können. Schauen wir aber in das Leben hinein, so wird auch hier die Verderbtheit der Menschen auch wiederum sichtbar, ja? Dass Menschen so diese Neigung haben zur Habsucht, ja? Etwas anzueignen, als ob sie alle Ewigkeit hier leben würden. Ja? So dieses Raffen, und wenn es geht, dann nicht unbedingt auch auf legalem Weg, so dann kommt irgendwo noch Betrug rein. Hauptsache, dass der Mensch selber noch mehr davon hat. Und das ist wiederum diese Verderbtheit, die hier auch zur Geltung kommt. Seht, die Bibel, sie lehrt zwei Werke der Gnade. Zum einen die Bekehrung und auch die Heiligung. Die Bekehrung schließt die Rechtfertigung ein und auch die Wiedergeburt. Das heißt, die Rechtfertigung für die begangenen Tatsünden, das heißt, wo es uns bewusst ist, dass eine Sache nicht in Ordnung ist, wo wir das Unterscheidungsvermögen haben, was gut, was böse ist, und wir trotz dieses Wissens bewusst eine Entscheidung treffen und sagen, so, ich mache es trotzdem. Wir haben gesehen, obwohl wir manchmal auch das Gute suchen, geraten wir trotzdem in Sünde, durch diese Verderbtheit. Ja? Das heißt, durch jetzt die Rechtfertigung werden wir sozusagen, wenn wir vor Gott kommen und sich beugen, werden wir durch das Blut Jesu Christi vor Gott gerecht gesprochen. Und die Bibel geht sogar so weit, dass all der Sünden, das steht in Micha 7, Vers 19, all der Sünden, die begangen sind, die wirft Gott ins Meer der Vergessenheit. Und er gedenkt auch daran nicht mehr. Er wirft sie einfach weg. Das heißt, all das, was wir getan haben, das ist vor ihm vergeben. Er spricht uns gerecht. Und die zweite Seite bei der Bekehrung ist die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt bedeutet ja, ein Mensch war tot in Sünden und ist jetzt zu neuem Leben hindurchgedrungen. Und die Rechtfertigung und die Wiedergeburt, es sind zwar, wir betrachten jetzt sozusagen zwei unterschiedliche Seiten der Bekehrung, aber es ist ja das gleiche Werk, was zum gleichen Zeitpunkt auch stattfindet. Und das zweite Werk der Gnade ist die Heiligung. Und auch hier gibt es zwei Seiten. Zum einen die Reinigung von dieser Verderbtheit, von dieser innenwohnenden Verderbtheit und dann auch die Taufe des Heiligen Geistes. Auch hier die zwei Seiten, die zwei Sichtweisen, aber die gleiche Erfahrung, die wir mit Heiligung, zweites Gnadenwerk, sagt man dazu auch, ja. So, und wir sehen, dass die Sünde, sie besteht ja in diesen zwei Formen. Einmal diese Tatsünde, die ich angesprochen habe, wo wir ganz genau wissen, wir haben das Unterscheidungsvermögen, aber wir gehen trotzdem diesen Schritt und begehen eben eine Tatsünde. Und dann ist hier auch diese angeborene Sünde, diese angeborene Verderbtheit, die ich vorhin auch angeführt habe, die uns sozusagen immer wiederum in die Sünde auch hineinführen, auch möchte. einfach die Neigung zu dem, was sündig auch ist. Seht, und die zweifache Form der Sünde, die Tatsünde und auch die angeborene Sünde, macht auch die Notwendigkeit wiederum der zweifachen Form auch der Gnade. Einmal, wie wir gesehen haben, die Bekehrung, dass wir gerechtfertigt werden vor Gott, und das Zweite auch, in uns muss dieser richtige Charakter, diese Verderbtheit, diese innewohnende Sünde, sie muss auch beseitigt werden. Das ist jetzt dieser Gedanke und das ist jetzt das erste Ziel. Und wir wollen jetzt zwei Bibelstellen lesen, wo wir bewusst von dieser Reinigung jetzt auch sprechen. Lasst uns aufschlagen Apostelgeschichte 15, die Verse 7 bis 9. Apostelgeschichte 15, ab Vers 7. Als aber viel Wortwechsel entstanden war, stand Petrus auf und sagte zu ihnen: Ihr Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter uns bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Nationen das Wort des Evangeliums hören und glauben sollen. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, genau wie uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er ihre Herzen durch den Glauben reinigte. Und jetzt eine Frage an euch. Von welcher Begebenheit spricht hier Petrus? Er nimmt ja Bezug auf eine ganz bestimmte Erfahrung hier. Ich möchte es insofern vielleicht mich etwas deutlicher aussprechen, dass durch meinen Mund die Nationen das Wort des Evangeliums hören und glauben sollen. Und dann führt er weiter die Verse an. Welche Begebenheit ist hier gemeint? Ganz genau. Hier ist die Begebenheit von Cornelius gemeint. Und wenn wir, ich möchte jetzt der Zeit halber da nicht eingehen, wir können das in Ruhe selber auch nachlesen. Wenn wir betrachten das Leben des Cornelius, wie er gefastet hat, wie er gebetet hat, er hat einen rechtschaffenen Wandel vor Gott geführt. Das heißt, wir können sagen, er war vor Gott gerecht gesprochen. Und jetzt betet er zu Gott und der Heilige Geist macht Petrus aufmerksam: Geh in das Haus des Cornelius. Und wir lesen, dass Paulus dort ja zuerst Bedenken hatte, zu den Heiden zu gehen, und dass er dann dort trotzdem hingeht. Und dass die Menschen bei Cornelius, die Angehörigen, dass sie alle mit dem Heiligen Geist getauft wurden. Und hier spricht jetzt Petrus im 9. Vers, oder lasst uns ab dem 8. nochmal lesen. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, genau wie uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er ihre Herzen durch den Glauben reinigte. Und das ist das erste Ziel des Heiligen Geistes, die Reinigung durch den Glauben. Die Reinigung durch den Glauben. Das ist das primäre Ziel, will ich mal so sagen, des Heiligen Geistes, in seinem Wirken unter uns Menschen. Lasst uns nochmal Johannes 15 aufschlagen. Nico hat es uns schon mal vorgelesen vorhin. Da wird der gleiche Gedanke nochmal unterstützt. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg, und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein wegen des Wortes, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe aus sich selbst keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt ihr es auch nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht bleibt in mir, der wird weggeworfen wie die Rebe und verdorbt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Auch hier der Gedanke, der Weingärtner ist Gott der Vater. Der Weinstock ist Jesus Christus. Und wir sozusagen, all diejenigen, die an Jesus gläubig geworden sind, die sind die Reben an diesem Weinstock. Und jetzt kommt hier der Gedanke in dem zweiten Vers: Und jede, die Frucht bringt, eine Rebe an diesem Weinstock, die bereits eine Frucht bringt, die möchte er reinigen. Da heißt es, jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Und das ist das erste Ziel des Heiligen Geistes, die Reinigung durch den Glauben. Im Hintergrund behaltet diese Verderbtheit, die sozusagen zu den Menschen hindurchgedrungen ist, und dann dieses Ziel des Heiligen Geistes, die Reinigung durchzuführen. Das zweite Ziel des Menschen ist, des Heiligen Geistes mit uns Menschen ist, den Menschen überhaupt zu erwecken. In Hesekiel 37, das ist ein längerer Abschnitt, aber er ist so wunderbar, wenn wir ihn lesen, das könnt ihr gerne selber nachholen. Da wird dem Prophet Hesekiel, wird die Lage Israels sozusagen, der Menschen damals gezeigt. Es sind lauter Totengebeine. Und er kriegt den Auftrag, dass er weissagen soll, dass er predigen soll. Und er weissagt und auf einmal geht Knochen zu Knochen, ja, es gibt ein Skelett, aber es ist immer noch kein Leben da. Und dann sagt Gott weiter, blase sie an. Und das ist wirklich, wisst ihr, ein Mensch in Sünde, er ist vergleichbar wirklich wie ein Toter. Das sind einfach nur Knochen da, sozusagen im geistlichen Leben, in geistlicher Hinsicht gesehen, aber es ist kein Leben da. Es ist einfach nicht da. Und wisst ihr, Leben kann kein Mensch wirken. Das Leben, das wirkt nur der Heilige Geist. Und dazu, um das Leben auch zu geben, möchte er zuerst die Menschen überhaupt erwecken. Und vielleicht könnt ihr in euer eigenes Leben reinschauen oder habt ihr vielleicht Beobachtungen gemacht, dass Menschen ja, in Sünde leben, so in dem Trott ihres Lebens. Man sucht die Freuden dieser Welt und scheint irgendwie auch eine gewisse Befriedigung zu haben. Und man kommt vielleicht auch unter den Schall des Wortes Gottes, aber es regt sich noch gar nichts. Zumindest so von außen bleibt der Mensch ziemlich kühl. Und doch, obwohl wir es nicht von außen sehen, ich kann das von meiner Seite sagen, vielleicht könnt ihr das genauso berichten, im Inneren spielt sich bereits etwas ganz Gewaltiges ab. Wenn jemand auch tot in Sünde ist, so fängt der Heilige Geist an, die Menschen zu erwecken. Und da gibt es folgende Schritte. Zum einen, da ist diese grundsätzliche Einladung Gottes, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So, er ist um ein jedes einzelne Herz auch bemüht, das zu erreichen. Und dann der nächste Schritt, er klopft an, an unsere Herzenstür. Wir haben heute Morgen in der Andacht diesen Gedanken des Friedens gehört. Und ich weiß, was es heißt, in Sünde zu leben. Und wenn der Heilige Geist fängt an, anzuklopfen, da regt sich auf einmal etwas im Herzen und man ist sich dessen völlig bewusst, wie man von Gott steht. Er fängt an, anzuklopfen und es ist diese Unruhe auf einmal da, diese Unruhe, dieser Unfrieden. Es ist dieser heftige Sturm, der in einem tobt. Und da müssen wir jetzt die richtige Entscheidung treffen. Er möchte uns erwecken, er möchte uns wachrütteln, uns ins Bewusstsein es rufen, ja? Was alles so in unserem Leben auch geschah. Uns in Erinnerung auch rufen. Und das nächste Ziel ist, der Heilige Geist, er möchte den Sünder überführen. Und jetzt möchten wir unsere Bibel aufschlagen, Johannes 16. Das haben wir auch schon heute gelesen. Johannes 16, ab dem 8. Vers. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, von Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Gedanke ist, überführen von Sünde. Und mir ist mal vor einiger Zeit ein Wort so groß geworden aus Hebräer 11, Vers 1. Hier finden wir ja die Definition des Glaubens. Hebräer 11, Vers 1. Und unter anderem ist hier in dem zweiten Teil des Verses, oder der ganze Vers heißt ja so, der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, und eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und dieser zweite Teil, Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht, das heißt hier in der Elberfelder Übersetzung, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und ich habe da nachgeschlagen und da gibt es im Griechischen auch ein Wort, das nur einmal in der Bibel verwendet wurde. Und das wird hier für dieses Überzeugtsein auch genommen. Und es heißt Elenchos und es heißt so viel wie überführt sein aufgrund einer Beweisführung. Und wenn wir jetzt ein Bild nehmen, um das uns besser vorzustellen, überführt zu sein aufgrund einer Beweisführung. Ich möchte ein Beispiel nehmen, viele von uns fahren ja Auto und ja, es kann vielleicht mal passieren, dass man zu schnell fährt und die Polizei hat auch ihre Geräte, wo sie das Ganze auch eben misst. Und irgendwann mal flattert da so ein netter Brief rein. Wir machen den auf. Oh, da ist was gekommen. Und wir sagen, nee, an dem Tag, nee, da war ich gar nicht, ist mir gar nicht bewusst, dass ich da gefahren bin. Weiß ich gar nicht. Das ist schon einige Wochen her. Kann ich mich gar nicht so richtig erinnern. Und wir haben ja dann die Möglichkeit, aufs Amt zu gehen, wenn wir so Zweifel haben an dem, was wir begangen haben. Und da werden so manchmal so nette Fotos auch geschossen. Ne? Und wenn so ein Foto dann vorgelegt wird und wenn ihr euch dann so auf dem Foto erkennt, ich glaube, dann seid ihr überführt. Ja? Dann gibt es keine Zweifel mehr, dass es vielleicht doch irgendein anderer war, der vielleicht zufällig euer Auto genommen hat, ne, und da so lang gefahren ist. So, ich meine, ihr seid überführt aufgrund einer Beweisführung. Da gibt es keine Zweifel. Es gibt keine Zweifel mehr. Und genauso arbeitet auch der Heilige Geist. Er erweckt den Menschen. Er klopft an sein Herz an. Und dann überführt er ihn. Und wisst ihr, das ist das, was wir auch eine aufrichtige Buße nennen. Wenn Menschen vor Gott zerbrechen. Wisst ihr, wo der Mensch davor noch in all seiner Selbstgerechtigkeit sein eigenes Leben geführt hat, wo er auf sich gebaut hat und so sicher war, dass sein Weg eigentlich der richtige ist. Und er wird von dem Heiligen Geist durch das Wort Gottes überführt. Und dann bricht dieser selbstgerechte Mensch vor Gott zusammen. Das ist das Ziel des Heiligen Geistes. Menschen zu überführen von der Sünde. Seht, mir hat dieser Gedanke so viel Mut gemacht, muss ich sagen. Wir sehen so viel Sünde, wir sehen so viel Unglaube auch um uns herum. Und ja, Gott hat uns den Auftrag gegeben, die frohe Botschaft des Evangeliums weiterzutragen. Aber wisst ihr, wir müssen nur den Auftrag befolgen. Für alles andere wird Gott sorgen. Wisst ihr, und wenn das Wort erschallen wird, wenn das Wort weitergesagt wird, dann ist es die Aufgabe, dann ist es das Ziel des Heiligen Geistes, Menschen zu überführen. Das ist seine Aufgabe. Lasst uns unsere Aufgabe tun und für den Rest, für den großen Rest, für den wichtigsten Rest dieses Werkes, da wird der Heilige Geist sorgen. Wir haben den Gedanken heute schon gehört, dass der Heilige Geist uns belehren möchte. Auch hier Johannes 16, die Verse 12 bis 14. Er möchte uns in alle Wahrheit auch leiten. Und auch da ist er so wunderbar. Wisst ihr, ich muss es so sagen, ich glaube, ihr wisst gar nicht, großen Vorteil ihr habt, welches Vorrecht ihr habt, dass ihr das Wort Gottes, dass ihr die Auslegung des Wortes Gottes hören dürft. Ich habe eine Aussage gehört von einem Menschen, der dieses Vorrecht nicht hatte und der nur angefangen hat, die Bibel zu lesen. Und er hat gelesen, er hat nochmal gelesen, er hat es nicht verstanden, dann hat er nochmal gelesen. Und der Geist Gottes konnte ihn führen, Schritt für Schritt, bis er die Wahrheit des Wortes Gottes verstanden hat. Bis er verstanden hat, dass es in keinem anderen Namen Heil gibt, als nur in Jesus Christus. Und dann konnte Gott ihn weiterführen. Und das ist die Absicht auch des Heiligen Geistes. Ob wir sozusagen das Vorrecht haben, in eine Ortsgemeinde zu gehen, regelmäßig unter das Wort Gottes zu kommen, oder ob wir fernab irgendwo auch leben. Der Heilige Geist möchte an jeden Einzelnen von uns belehren und weiterführen. Auch wenn unsere Erkenntnis, ich sage mal nur, bei der Stufe 2, 3 ist, so heißt es noch nicht, dass wir hier stehen bleiben müssen. Wenn wir uns ausstrecken, wenn wir offen sind für das Reden des Geistes Gottes, dann wird er uns weiterführen. Hier noch ein Gedanke. Wir haben heute den ersten Montag im Monat. So in vielen Ortsgemeinden betet man und fastet an diesem Tag für die Einheit des Volkes Gottes. So an dieser Stelle der Hinweis, wenn jemand ein Kind Gottes ist, ein Glied, eine Rebe an diesem Weinstock ist, dann sind wir durch Jesus Christus verbunden. Wir sind eins. Aber der Gedanke ist, es sind hier und da so manche unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Erkenntnisstände. Und das scheint so hier und da, unterschiedliche Ansichten haben manche, Geschwister. Und das scheint angeblich so, naja, er denkt irgendwie so, ich denke so, also habe ich mit dem nichts zu tun. Wisst ihr, mir ist ein Gedanke groß geworden und den möchte ich euch einfach sagen. Unterschiedliche Erkenntnisstände sind kein Grund für Trennungen. Die sind kein Grund. Sondern wenn ich sage mal, lasst uns das so nehmen, wenn jemand sich bekehrt hat, die Wiedergeburt erlangt hat, dann ist es ein Kind, sagt das Wort Gottes. Ein Kind, das anfängt, erste geistliche Schritte zu tun. Und da gibt es einen, der schon viele Jahre Gott dient und in seiner Erkenntnis viel, viel weiter ist. Dass zwischen den beiden unterschiedliche Erkenntnisse des Wortes Gottes da ist, das muss ich, glaube ich, nicht weiter betonen. Aber es ist wunderbar, dass zwischen den beiden eine wunderbare Einheit da ist. Achtet darauf bitte. Der Heilige Geist, er möchte uns führen und auch leiten in unserem Leben. Das ist das nächste Ziel. In Apostelgeschichte 16, Vers 6, lesen wir, wie der Heilige Geist den Paulus geleitet hat. Als sie aber durch Phrygien und das Land Galatien zogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist verwehrt, das Wort in Asien zu predigen. Apostelgeschichte 18, Vers 5. Als sie aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, wurde Paulus im Geist gedrängt und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus ist. So, es ist ein Gedanke, der Heilige Geist möchte uns führen und leiten. Wir haben das Zeugnis von Nico gehört, wie Gott ihn anleiten konnte. Und das ist so wunderbar, dass wir nicht nur von einer Theorie sprechen, sondern dass wir es so erleben. Seht, ich habe vor einiger Zeit, ich meine, ich war im Gebet und irgendwie war es mir so, ruf mal die und die Geschwister an. So, es kam natürlich so menschlich gesehen Bedenken, ja, mein Anrufen, okay, Hallo sagen und was soll ich dann sagen? So, möchte mal mit euch gerne sprechen, so, ne? Ja, über was will ich sprechen? Weiß ich nicht. Ihr versteht, was ich meine, ja? Wenn der Heilige Geist führt, dann ist es durchaus auch immer ein Schritt des Glaubens, den wir tun müssen. So, ich habe dann angerufen und dann sagen die Geschwister, ich musste mich gar nicht erklären, die sagen, schön, dass du angerufen hast, wir wollten schon mit dir sprechen. So, es ist wunderbar, dass der Heilige Geist wirklich so anleiten kann, wisst ihr. Und all die Ängste, die wir menschlich so gesehen manchmal haben, wenn wir unter der Leitung des Geistes sind, dann wird alles zur Verherrlichung Gottes auch gereichen. Wisst ihr, der Gedanke, der Heilige Geist führt und leitet uns, da kann vielleicht in dem einen oder dem anderen so etwas aufkommen und sagen, wow, das habe ich vielleicht noch gar nicht so gesehen. So, da ist jemand da, die dritte Person der Gottheit, der allwissende Gott, und er führt und leitet mich. So, da kann vielleicht der Gedanke kommen, so, das ist diese Unfehlbarkeit unserer Entscheidungen, ja? So, dass wir zu gewissen Übermenschen werden oder wie auch immer, ja? Dass wir sagen, Mensch, den Heiligen Geist, den muss ich unbedingt haben, ne? Dass er mich führt und dann werde ich schon meine Vorteile haben. So, ne? Das ist sehr vorteilhaft für mich, wenn der Heilige Geist mich führt. Ich möchte uns eine andere Seite von der Führung des Heiligen Geistes zeigen. und euch vielleicht zuerst eine Frage stellen. Welche Erwartungen habt ihr grundsätzlich an eine Führungskraft? So, diejenigen unter euch, die im Berufsleben stehen, die haben ihre Vorgesetzten, die anderen, die in der Schule sind, Lehrer, zu Hause die Eltern. So, das sind unsere Führungskräfte. So, ich habe für mich gedacht, Mensch, das sind eigentlich Menschen, die leiten uns ja an, in gewisser Weise. Die müssen genau wissen, wo der Weg lang geht, was wir alles überwinden müssen. Und diese Personen, sie müssen doch sehr vorausschauend uns führen. Und vielleicht kennt ihr diesen Ausdruck, so, wir sollen nicht reagieren, sondern wir sollen agieren. Diesen Unterschied, ja? Also nicht nur reagieren, wenn auf einmal, ich übertrage das auf euch, auf die Eltern, will ich mal so sagen, so, man geht nicht regelmäßig einkaufen, sondern wartet, oh, jetzt ist der Kühlschrank leer, es gibt nichts zu essen, okay, dann gehen wir mal, ne, einkaufen. Oder irgendwas geht aus zum Essen oder sonst wie, oh. So, ich nehme an, dass ihr eure Eltern ganz anders erlebt, ja? Sie sind vorausschauend, sie planen, sie sorgen für euch. Sie meinen wirklich das Beste mit euch. Und das sind allgemein so die Erwartungen, die wir eigentlich an eine Führungskraft auch haben. Jetzt möchte ich euch aus dem Alten Testament ein paar Schriftstellen geben. Auch da bin ich so dankbar für die Leitung des Heiligen Geistes. Wir haben den einen Gedanken schon am Sonntag in der Ansprache gehört, am Sonntagmorgen. 2. Mose 14. Eins bis vier. Und der Herr redete mit Mose und sagte, sage den Kindern Israel, dass sie umkehren und sich vor Pi-Hahiroth zwischen Migdol und dem Meer lagern. Vor Baal-Zephon, diesem gegenüber, sollt ihr euch zum Meer lagern. Der Pharao wird aber von den Kindern Israel sagen, sie haben sich im Land verirrt, die Wüste hat sie eingeschlossen. Und ich will das Herz des Pharao verstocken, damit er ihnen nachjagt und will mich an Pharao und an aller seiner Macht verherrlichen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie machten es so. Gott gibt hier dem Mose einen Auftrag, sich an einen bestimmten Platz zu lagern. Und er sagt jetzt schon voraus, die Ägypter, die haben zwar euch ziehen lassen, aber sie werden euch nachjagen. Und er hat jetzt schon gesagt, dass er sich an den Ägyptern verherrlichen wird. Mehr hat er nicht gesagt. Lasst uns die Verse 10 lesen. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Kinder Israel ihre Augen auf und sie, die Ägypter, zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israel sehr, schrien zum Herrn und sagten zu Mose, ware nicht die Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, sodass wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ist es nicht das, was wir schon in Ägypten gesagt haben? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Denn es wäre ja besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Mose aber sagte zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für eine Rettung der Herr euch heute bereiten wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie in Ewigkeit nie mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Und dann kommt ein Satz, und da passt auf. Und der Herr sagte zu Mose, was schreist du zu mir? Nochmal eine Zusammenfassung. Gott hat Mose gesagt, lagert euch an einem Platz, aber die Ägypter, die werden euch nachjagen. Mose macht es, auf einmal die Ägypter kommen, wie Gott es gesagt hat. Die Kinder Israel sehen das Ganze und auf einmal gibt es ein Riesengeschrei im Lager. Eine Riesenangst. Und dann kommen die Beschuldigungen, da kommen die Zweifel, all das, was wir gesehen haben, was wir gelesen haben. Das war eine Riesenangst bei ihnen gewesen. Jetzt sind wir doch erst sozusagen entronnen und jetzt holen die uns wieder ein. Und was sagt hier Mose? Fürchtet euch nicht. Der Herr wird für euch streiten, hat er den Kindern Israel gesagt. Und sofort im nächsten Vers heißt es, was schreist du zu mir, Mose, sagt der Herr zu ihm. Wisst ihr, Mose hat es auch nicht gewusst, wie Gott sie befreien wird. Er wusste es nicht. Er stand sozusagen zwischen Gott und zwischen den Kindern Israel. Seine Brüder sozusagen, sie klagen ihn an, warum hast du uns herausgeführt? Er steht jetzt sozusagen vordergründig da, beruhigt die Kinder Israel, aber ich bin überzeugt, in seinem Inneren, da war auch dieser Sturm gewesen. Er war Mensch gewesen und er wusste auch nicht, was Gott genau mit ihnen vorhat. Und darum hat er geschrien zu Gott. Und jetzt auf einmal sagt Gott weiter in dem 15. Vers, sagt den Kindern Israel, dass sie weiterziehen. Und jetzt bis zum 19. Vers. Du aber hebe deinen Stab auf, strecke deine Hand aus über das Meer und zerteile es, sodass die Kinder Israel auf dem Trockenen mitten durch das Meer hindurchgehen. Sieh, ich will das Herz der Ägypter verstocken, sodass sie hinter ihnen herziehen. Ich will mich an dem Pharao und an aller seiner Macht, an seinen Wagen und Reitern verherrlichen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich an dem Pharao und an seinen Wagen und Reitern verherrliche. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Herr Israels herzog, und stellte sich hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie. Jetzt ist es klar, was Gott vorhat. Jetzt hat man es gesehen. Der Engel trat zwischen die Kinder Israel und die Ägypter. Die Wolkensäule, was jeder gesehen hat, die ja vorangegangen ist, sie ist jetzt auf einmal nach hinten gegangen. Aber ich möchte euch den Gedanken mitgeben, warum hat es Gott nicht sofort gesagt? Lasst uns weiterlesen. 2. Mose 15. Ab Vers 22. Mose ließ die Kinder Israel aufbrechen zum Schilfmeer. Und sie zogen hinaus in die Wüste Schur. Und sie wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man den Ort Mara. Da murrte das Volk gegen Mose und sagte, was sollen wir trinken? Er schrie zum Herrn und der Herr zeigte ihm ein Holzstück und das warf er ins Wasser, da wurde das Wasser süß. Der gleiche Fall. Gott führt sie an einen Ort, da ist Wasser, aber sie können es nicht trinken. Und Mose weiß nicht, was er dem Volk sagen soll. Und hier heißt es wieder, er schrie zum Herrn. Und dann hat Gott ihm weitere Anweisungen gegeben. 2. Mose 16, noch eine Begebenheit, das ist alles so hinterher. Von Elim zogen sie weiter und die ganze Gemeinde der Kinder Israel kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tag des 2. Monats, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel murrte in der Wüste gegen Mose und Aaron. Und die Kinder Israel sagten zu ihnen, Wären wir doch in Ägypten gestorben, durch die Hand des Herrn, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Denn ihr habt uns in die Wüste herausgeführt, damit ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Da sagte der Herr zu Mose, sieh, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, und das Volk soll täglich hinausgehen und sammeln, was es für den Tag braucht. Soweit man. Die gleiche Begebenheit. Sie wandern weiter und sie sind schon wieder in der Sackgasse. Und schon wieder gibt es Beschuldigungen an Mose. Und ich denke, ihr könnt euch vorstellen, wie es Mose geht. Gott geht voran einerseits, aber er sagt nicht in allen Details ihm den Weg. Wir können aus diesen Begebenheiten eins entnehmen. Die menschliche Weisheit sagt uns, wir müssen die Schwierigkeiten von vorhinein erkennen und all das, was so störend sein sollte, das muss von vorhinein entsprechend beseitigt auch werden. Es muss alles reibungslos klappen, es muss alles funktionieren. So, wir müssen eben agieren und nicht reagieren. Und die Weisheit Gottes, sie stellt uns immer vor Herausforderungen und Kämpfe. Und die Frage ist, warum ist das so? Die Antwort habe ich nicht weitergelesen, aber das möchte ich jetzt mit euch zusammenlesen. 2. Mose 15, Vers 25 in dem zweiten Teil. Als er jetzt das Wasser süß gemacht hat, da heißt es, dort gab er ihnen Gesetz und Recht und dort prüfte er sie. Und dann der weitere Gedanke im 16. Kapitel, 4. Vers, der zweite Teil. Als er ihnen jetzt das Brot gab und da heißt es, und sie sollen täglich hinausgehen und sammeln, was es für den Tag braucht, damit ich es prüfe, ob es nach meinem Gesetz lebt oder nicht. Seht, das ist die andere Seite der Führung Gottes. Und wisst ihr, wie Gott im Alten Testament geführt hat? Gott ist unveränderlich. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit. So führt der Heilige Geist auch in unserer Zeit. Er hat eine bestimmte Absicht mit uns. Und zwar, er möchte uns prüfen und vor allem durch diese Herausforderung sollen wir dem Ebenbilde Jesu immer ähnlicher werden. Und das ist das Besondere an dieser Führung Gottes. Wisst ihr, und ich möchte, dass ihr das so versteht, diesen Unterschied zwischen dieser menschlichen Weisheit und Gottes Weisheit, der Absicht Gottes mit uns Menschen. Der Heilige Geist, er ist nicht für uns insofern gegeben, dass wir, ja, so alle unsere Wünsche ja so einfach aufgeben können und das so dieser Flaschengeist, ja, der dann kommt und alles erfüllt und es läuft alles nach unserem Plan. Der Heilige Geist, Gott, er hat einen Plan mit einem jeden Einzelnen von euch und er möchte euch verändern und seinem Ebenbild auch ähnlicher machen. Und ich möchte zum Abschluss kommen, noch ein Gedanken erwähnen, Johannes 16, Vers 14. Johannes 16, Vers 14 heißt es so, derselbe, das heißt der Heilige Geist, wird mich verherrlichen, denn vom meinen wird er es nehmen und euch mitteilen. Und das ist das Ziel des Heiligen Geistes, dass Jesus Christus hier auf dieser Erde verherrlicht wird. Uns ist es so groß geworden als Jugend, wir haben ja so einige Jugend schon das Vaterunser betrachtet. Und da liegt so eine Tiefe drin. Kann ich euch nur empfehlen, es in der Tiefe zu betrachten. Und wenn wir sehen, die Prioritäten des Gebetes, wie Jesus uns lehrt zu beten, zum einen die Ansprache, Vater im Himmel, dieses Kindschaftsverhältnis, es ist die Voraussetzung. Und dann, Heilige, deine Name. Und das ist hier der gleiche Gedanke. Gott geht es darum, dass in unserer Welt, in deinem Leben, in meinem Leben, sein Name verherrlicht wird. Das steht an erster Stelle, an erster Priorität. Und wenn wir die anderen Bitten lesen, dass sein Reich gebaut wird, dass sein Wille geschieht in unserem Leben, so können wir das immer sozusagen, diese erste Bitte heranziehen als na, gewisse Kontrollbitte. Gereicht all das, was ich tue, zur Verherrlichung Gottes oder nicht? Sind meine Wünsche, sind meine Wege, die ich meine jetzt zu gehen, gereicht es zur Verherrlichung Gottes oder nicht? Ist es wirklich Gottes Wille, etwas zu tun, etwas zu lassen, etwas zu sagen oder nicht zu sagen? Und das ist dieses Korrektiv, nach dem wir uns ausrichten können. Es geht in diesem Leben hier um die Verherrlichung Gottes. Und das ist das Ziel des Heiligen Geistes, dass er uns so führt, dass er uns so leitet, dass er uns aber auch zuvor schon so verändert, dass wir dem Ebenbilde Jesu immer ähnlicher werden und dass Menschen uns sehen, wenn sie uns betrachten, dass sie es bestätigen müssen. Das ist ein Gesegneter des Herrn. Und wisst ihr, das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass ihr es in eurem Leben umsetzt, die Prioritäten Gottes richtig wählt, richtige Entscheidungen in eurem Leben trifft und dann wird der Heilige Geist euch führen und leiten und Gott wird euch zum Segen setzen. Amen.